Ich hoffe sehr, dass ihr heute Morgen gut gefrühstückt habt und niemand mit knurrendem Magen hier sitzen muss, denn wir werden heute in der Predigt öfters das Wort Hunger hören. Wir sind ja gerade dabei, über die Seligpreisungen aus der größten Predigt aller Zeiten, der sogenannten Bergpredigt, nachzudenken. Eine Predigtreihe, die ich überschrieben habe, die Seligpreisungen Wegweiser zu einem glücklichen Leben. Und Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 6, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Genauso wie unser Körper einen gewissen Appetit hat und das, was wir essen, unsere physische Gesundheit beeinflusst, so hat auch unsere Seele einen Appetit. Der Mensch, geschaffen nach dem Bilde Gottes, auch wenn er noch keine persönliche Beziehung zu Gott hat, hat einen Hunger. Er hat ein Sehnen in seiner Seele, ein Sehnen nach Liebe, nach Anerkennung, nach Sinn. Denn wir Menschen, wir sind nicht nur Materie, sondern wir sind auch geistliche Wesen. Und wie wir diesen inneren, seelischen Hunger stillen, das macht einen großen Unterschied. Der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach soll gesagt haben, der Mensch ist, was er ist. Jesus sagt, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Was wollte uns Jesus mit dieser Seligpreisung sagen? Ich glaube, die Seligpreisung, sie wirft mindestens drei Fragen auf. Und anhand dieser Fragen möchte ich diese Botschaft heute aufbauen. Zunächst mal, was bedeutet das wirklich, nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten? Und zweitens werden wir dann der Frage nachgehen, woran liegt es, dass wir oft gar nicht so hungrig sind? Weil es könnte ja jetzt sein, dass jemand sagt, ja gut, Johann, um ganz ehrlich zu sein, ich fühle mich oft gar nicht so hungrig und durstig nach Gerechtigkeit. Woran kann das liegen? Und drittens, wenn wir nicht hungrig sind, wie können wir hungrig werden? Wenden wir uns dieser ersten Frage hier zu. Was bedeutet es wirklich zu hungern und zu dürsten nach Gerechtigkeit? Das klingt irgendwie so klar, dass wir vielleicht die Bedeutung überlesen, aber was bedeutet es, dass die Seele Hunger und Durst empfindet? Das sind ja Bilder. Wir haben hier Metaphern, die ein sehr starkes inneres Verlangen beschreiben. Ich kann ja, und niemand von uns kann, Hunger und Durst einfach so ausschalten. Sie gehen nicht weg, wenn wir versuchen, das Gefühl zu ignorieren. Und in der Regel sieht man uns das auch nicht gleich an, dass wir hungrig und durstig sind. Aber der Hunger und der Durst, von dem Jesus hier redet, das ist eine Sache des Herzens. Es ist das, was ich von meinem ganzen Herzen her möchte, das, nach was sich meine Seele sehnt. Und ich glaube, Jesus hat hier ganz bewusst diese starken Bilder, diese starken Metaphern gewählt. Nicht nur, dass ich dieses Gefühl nicht aufhalten kann, ich kann auch ohne es nicht Leben. Hunger, Durst sind lebensnotwendige, lebenserhaltende Empfindungen, Gefühle. Und sie sind nicht etwas Schlechtes, sondern sind gute Bedürfnisse, die uns am Leben erhalten. Nun, wenn du heute Morgen gut gefrühstückt hast und jetzt nicht hungrig bist, dann kann ich dir mit großer Sicherheit sagen, so gegen Ende dieser Predigt, spätestens wenn du hier wieder nach Hause fährst, wird sich ein gewisses Gefühl melden, das wir Hunger nennen. Und manchmal ist es auch eine sehr große Freude, sich an einer guten Mahlzeit zu erfreuen. Ich zumindest genieße das immer wieder. Und vielleicht kennt ihr auch diese typischen Restaurant-Szenen aus eigener Erfahrung. Man isst aus, essen und man bestellt etwas und man bekommt so eine riesengroße Portion und es ist ein herrliches Essen. Und eigentlich sind wir schon längst satt, aber als guter Schwabe denkst du, ja, es kostet mich mein Geld, es muss gegessen werden. Und deshalb überwindest du dich, du wirst nichts auf diesem Teller zurücklassen. Und dann kommt der Kellner und will dir noch einen Nachtisch verkaufen. Und eigentlich bist du schon wirklich pappsatt. Aber du erinnerst dich beim Nachtisch, da geht es ja nicht mehr um das Stillen des Hungers, sondern es geht um Genuss. Nachtisch ist Genuss. Ein toller Eisbecher, eine Schwarzwälder Kirschtorte oder ein Mousse-Schokolade oder was weiß ich, was ihr alles so mögt als Nachtisch, das ist purer Genuss. Übrigens, Gott hat nichts gegen Nachtisch. Wir lesen in der Bibel von dem Hochzeitsmahl und wie sein Volk sich einmal an guten, fetten Speisen erfreuen wird. Und da wird es den besten Wein zu trinken geben. Und da geht es nicht nur so um die Grundnahrungsmittel. Da geht es um die Freude und um das Genießen dieses Mahles. Und da kann einem schon so richtig einem der Saft im Mund zusammenlaufen, ja, wenn man zu viel darüber jetzt nachdenkt. Aber heute geht es ja um eine andere Frage. Nach was hungern und dürsten wir wirklich? Alle von uns haben Bedürfnisse. Wir haben gewisse Sehnsüchte, Wünsche. Und Jesus sagt uns, glückselig sind die, die da hungern und dürstet nach Gerechtigkeit. Jeder seiner Zuhörer damals hatte einen gewissen inneren Hunger und Durst. Die Frage ist also nicht, ob wir hungern oder dürsten, sondern wonach hungern und dürsten wir. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, was Jesus hier meinte, als er sagte, ihr sollt hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Nun, manche lesen diese Seligpreisung politisch. Es könnte ja auch fast der Slogan für die SPD sein, ja? Gerechtigkeit. Aber dass es hier nicht um soziale Gerechtigkeit geht, dass jeder dann so das Gleiche hat und man gut schön alles verteilt und das dann die Gerechtigkeit ist, da glaube ich, macht der Kontext klar, dass es nicht darum hier geht. Sondern es geht eben darum, wie bin ich gerecht vor Gott? wie kann ich vor Gott gerecht leben? Und als evangelische Christen, da hoffe ich, würden wir alle jetzt die Antwort wissen. Gerechtigkeit, das bedeutet ja zunächst einmal, dass ich vor Gott als gerecht erklärt bin, weil meine Sünden durch das Blut Jesu vergeben wurden. Es bedeutet sozusagen zugesprochene Gerechtigkeit. Es ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Es ist Christi Gerechtigkeit, die uns gut geschrieben wird, so würde das Martin Luther sagen. Mit anderen Worten, ich hungere und dürste danach zu wissen, dass meine Sünden vergeben wurden und ich gerecht vor Gott in Christus bin. Es ist ein großes Geschenk, das zu wissen. Dass selbst dann, wenn ich sündige, dass Jesus einfach für diese Schuld bezahlt hat. Und wenn ich zu Gott komme und auch im Sinne der Seligpreisungen trauernd zu ihm sage, Herr, ich habe schon wieder gesündigt. Ich war nicht so demütig und sanftmütig diese Woche, wie wir das letzten Sonntag gehört haben in der Predigt. Ich war nicht so selbstbeherrscht. Vergib mir und danke, dass du mich in Christus siehst, dass du mir vergeben hast. Dass ich das in meinem Herzen wissen darf, Gott sieht mich durch Jesus Christus als gerecht. Das ist ein großes Geschenk. Und deshalb ist der christliche Glaube so kostbar, weil durch die Gnade Gottes wird uns von dem allmächtigen, heiligen Gott in Christus Vergebung geschenkt. Aber Gerechtigkeit bedeutet noch mehr als nur Rechtfertigung hier in unserem Kontext. Ich glaube, Jesus will hier sagen, ihr seid nicht nur glückselig, wenn euch vergeben wurde und euch die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, zugesprochen wird, sondern ihr seid gesegnet, wenn ihr nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, in dem Sinne, dass ihr euch von Herzen danach sehnt, Gott zu gefallen. Gerechtigkeit in unserem Zusammenhang ist die Sehnsucht, so zu leben, dass ich Gott Ehre bringe. Letztlich bedeutet es, gerecht zu leben vor Gott und vor anderen Menschen. Gott möchte, dass wir nach seinem Wort leben und dass wir das tun, was richtig ist. Und dass wir das sind, wozu er uns geschaffen hat. Und Jesus sagt uns, unsere Seele hungert und dürstet nach etwas. Und die Frage ist, womit fülle ich diese Seele, wenn sie hungert und dürstet? Wenn du deinen Hunger und Durst in die richtige Richtung kanalisierst, dann möchtest du zu Gott sagen, Herr, ich danke dir für die Gerechtigkeit, die du mir als Geschenk gegeben hast und als Antwort auf deine unbeschreibliche Gnade möchte ich mehr als alles andere dich lieben und dich ehren und dir gefallen. Und ich glaube, so eine Haltung hilft uns, ein besserer Ehemann, eine bessere Ehefrau, ein besseres Kind, ein besserer Chef und so weiter zu sein. Aber es beginnt damit, dass wir zuallererst uns danach sehnen, Gott zu ehren, ihm zu gefallen. Wenn ich mich nach Gottes Gerechtigkeit sehne, nicht nur im Sinne von Rechtfertigung und Vergebung, sondern auch im Sinne von Heiligung, das heißt, dass ich von ganzem Herzen danach verlange, Gott zu gefallen, dann heißt uns Jesus glückselig. Nun könnte jetzt jemand fragen, was ist aber, wenn ich gar nicht so hungrig bin? Woran liegt es? Woran könnte es liegen, dass wir gar nicht so hungrig sind. Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, es gibt Zeiten, da fühlen wir gar nicht so einen Hunger, gerecht vor Gott und Menschen zu leben. So zu leben, dass er durch unser gerechtfertigtes Leben geehrt wird. Warum ist das so? Es kann mehrere Gründe haben. Einer davon ist vielleicht, dass wir so wie Fritz unterwegs sind. Es gibt jetzt hier keinen Fritz unter uns, deshalb nennen wir ihn jetzt einfach mal Fritz. Dann fühlt sich niemand zu sehr persönlich angesprochen. Fritz ist ein schaffiger Mann und er ist mit einer sehr hübschen, netten, fleißigen Frau verheiratet. Und seine Frau, die kann wirklich hervorragend kochen. So richtig Gourmet-Mahlzeiten bringt die auf den Tisch. Und Fritz weiß, dass seine Frau jeden Abend kocht. Ein tolles Essen. Aber das Abendessen ist nicht vor 19 Uhr fertig, denn seine Frau ist auch berufstätig und kommt erst 18 Uhr von der Arbeit nach Hause und bis alles fertig ist, dann wird es meistens 19 Uhr, bis man Abendessen kann. Unser Fritz, der hat normalerweise schon um 17 Uhr Feierabend und auf der Heimfahrt nach Fullingen, da fährt er an einem bestimmten Fast-Food-Restaurant vorbei, dem einen, ihr wisst schon welches, da auf der rechten Seite. Und er ist schon richtig hungrig. Und er weiß, dass seine Frau eigentlich ein tolles Abendessen vorbereitet, aber Fritzchen will seinen Hunger jetzt stillen. Und so biegt er ab nach rechts und er fährt durch den Drive-Thru und holt sich einen dicken, fetten Hamburger und ein Cola dazu und verspeist das im Auto unterwegs nach Haus. Beim Abendessen zu Hause merkt die Frau von Fritz, dass ihr Mann gar nicht so richtig mit Appetit essen kann. Schmeckt dir das Essen nicht mehr, Schatz? Ist was los? Worauf Fritz antwortet, na, ich weiß nicht, irgendwie schmeckt mir das Essen nicht mehr so wie früher. Keine Ahnung. Kann es sein, dass du nicht mehr so würzt wie früher? Ganz blöd ist, wenn er sagt, früher hast du besser gekocht. Was will ich damit sagen? Wir stillen manchmal unseren Hunger mit minderwertiger, qualitätsarmer Fastfood-Nahrung. Fastfood, ihr kennt schon dieses englische Wort, ist ja mittlerweile eingedeutscht. Schnellgericht. Und wir verpassen dadurch die Chance, einen Hunger und Durst zu entwickeln für Gerechtigkeit. Wir verderben uns als Menschen unserer Kultur, glaube ich, an mindestens vier Dingen unseren geistlichen Appetit nach Gerechtigkeit. Was sind so die typischen Appetitkiller? Ganz klar, Sünde verdirbt uns den Appetit nach Gott. Der Hebräerbrief, er spricht von dem zeitlichen Genuss der Sünde, Hebräer 11, 25. Sünde ist wie so ein minderwertiges Fastfood, das schnelle Befriedigung bringt, das für kurze Zeit gut schmeckt, den Bauch füllt, aber langzeitlich gesehen kriegst du Verdauungsstörungen. Du wirst fett und rund und langsam. Du lebst nicht mehr gesund, wenn du dich von solchen Dingen ernährst. Aber Gott, er bietet uns eine Gourmet-Mahlzeit an. Einen herrlichen Gourmet-Nachtisch nach einem köstlichen Gourmet-Abendessen mit einem wunderbaren Steak vielleicht und einem guten Wein. Im Bild gesprochen natürlich. Gott will uns alles geben, aber wir können nicht warten und füttern uns mit Hamburger und Haribos. Sünde ist wie so ein billiger Hamburger statt ein gutes Gourmet-Mehl. Befriedigt schnell, aber sie kann keine bleibende, sättigende Erfüllung schenken. Sünde stillt vielleicht kurzfristig den Durst, aber sie kann nicht wirklich den wahren Durst stillen. Sexuelle Sünden sind zum Beispiel so eine kurzfristige Befriedigung unseres Verlangens nach was? Nach Intimität. Eigentlich können wir jede Sünde beschreiben als eine kurzfristige Befriedigung eines tieferen Bedürfnisses. Da gibt es ein wunderbares Beispiel im Propheten Jeremia. Jeremia 2, da ruft Gott den Himmel als Zeuge für das auf, was sein Volk tut. Der dreieinige Gott, der die Menschen schuf, damit sie sich an der Gemeinschaft mit ihm erfreuen, an der Beziehung mit ihm erfreuen. Dieser Gott, er ist entsetzt, es ist nicht zu fassen, scheint er zu fragen. Sie haben alle Durst und trotzdem gehen sie an dem frischen Wasser, das ich ihnen geben möchte, vorbei. Sie nehmen sich eine Schaufel und graben ihre eigenen Zisternen. Und die Brunnen, die sie graben, sie sind einfach nicht dicht. Und sie kriegen gerade mal so einen Mund voll Wasser und dann ist es schon wieder vorbei. Und dann graben sie einen neuen Brunnen. Brunnengräber sind von diesem Drang beherrscht, sich jetzt wohlzufühlen. Das ist ihr Lebensziel. Ich möchte mich wohlfühlen, wann und wie ich es wie will, um womöglich allen Schmerz zu verdrängen, auch wenn es nur vorübergehend sein kann. Sünde, sie stiehlt uns den Appetit für Gott und seine Gerechtigkeit. Zweitens, manchmal ist es nicht offensichtliche Sünde, die uns den Appetit nach Gott verdirbt, sondern das, was ich Ablenkung nennen würde. Wir werden in unserer Kultur dauernd abgelenkt von Dingen, die uns kurzfristig befriedigen und ablenken. Und das müssen zunächst mal gar nicht sündige Dinge sein, aber sie können uns genauso den Hunger nach Gott verderben. Ich glaube, dass wir in unserer Kultur manchmal überstimuliert werden und wir hungern dann nicht mehr nach Gott. Wenn die Dinge, die Gott uns schenken will, die Freude in ihm, die herzliche Beziehung zu ihm, das sind gute Dinge. Und diese Dinge, die erfordern Zeit. Und wir haben oft keine Zeit, weil wir von so vielen anderen Dingen abgelenkt werden. Denken wir doch mal darüber nach, wie die Menschen vor 100 Jahren gelebt haben. Man konnte sich damals nicht in dem Tempo fortbewegen, wie wir das heute tun. Ich erinnere mich, wie meine Oma, die übrigens 99 Jahre alt werden durfte, wenn sie erzählt hat, wie das damals war, wie sie damals unterwegs waren, das klang fast unglaublich. Man war ja meistens mit Pferden unterwegs. Und wenn einer nur, oder wie sie damals, nur in die nächste Stadt gehen musste, es waren 12 Kilometer, dann ist man mit dem Fuhrwerk unterwegs gewesen. Dazu hat man schon 3 Stunden gebraucht. Das waren 3 Stunden, die man alleine unterwegs verbracht hat und vielleicht auch noch mit jemandem, umgeben von Stille. Das Leben war nicht so laut wie heute. Und man hatte damals kein Handy, über das man ständig Informationen bekommen konnte. Es gab auch kein Spotify, keine Kopfhörer, um einfach die 3 Stunden mit Musik zu füllen irgendwie. Stelle ich jetzt persönlich mir als sehr schwierig vor, weil ich bin jemand, der immer, wenn er unterwegs ist, Musik hört. Aber ein reisender Christ damals, der hatte diese kleinen Freuden der modernen Christenheit nicht. Und wir müssen gar nicht 100 Jahre zurückgehen, denn allein wenn ich schon an meine Kindheit denke, wir hatten keinen Fernseher. Mein erster Fernseher habe ich erworben, als der Golfkrieg, war jung verheiratet, Golfkrieg ging los. Oh, das ist vielleicht gut zu wissen, was in der Welt los ist. Also haben wir einen kleinen Fernseher gekauft. Heute hat jeder einen kleinen Fernseher in der Hosentasche. Es gibt heute wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte endloses Zeug, das den Menschen ein wenig glücklicher machen soll, das ihn unterhalten soll. Unsere moderne Gesellschaft ist eine Medien- und Informationsgesellschaft. Und Unterhaltung, Zerstreuung, Ablenkung, das ist das oberste Gebot der medialen Freizeitgesellschaft. Wir brauchen Zerstreuung und Abwechslung und es scheint zu funktionieren. Wir leben also in einer sehr lauten, ablenkungsreichen Kultur, die uns ständig versucht, mit Informationen zu überladen, zu sättigen. Und wenn wir jetzt ununterbrochen zulassen, dass selbst harmloses Zeug unseren Verstand und unseren Geist berieseln, was passiert dann? Wir verlieren unseren Hunger nach Gott. Es gibt nur ein drittes, oder ich umschreibe es so. Sünde als Appetitverderber, Ablenkung, das zweite. Vielleicht das dritte, ein abgestumpftes Fastfood-Christsein kann uns den Appetit für den wahren Gott und seine Gerechtigkeit verderben. Und was ich meine, beschreibe ich das mal so. Man weiß natürlich, da gibt es einen Gott und man hat ihn ja auch angenommen und er ist da draußen irgendwo und am Sonntag, da denken wir an ihn. Aber von Montag bis Samstag, da leben wir so unser eigenes Leben. Und da hat er nicht so viel mit unserem Leben zu tun, vielleicht mal so kurz am Morgen mal die Losung lesen, aber sonst denken wir gar nicht viel an ihn. Bis wir dann am Sonntag wieder zum Gottesdienst gehen. Meine Lieben, der Gott der Bibel, das ist ein persönlicher Gott. Er ist ein Beziehungsgott, haben wir letzten Mittwoch in der Abendbibelschule gehört, wo es um die Dreieinheit ging. Und dieser Gott, der wird von Montag bis Sonntag mit uns in Beziehung leben. Wer nur am Sonntag an Gott denkt, der hat vielleicht so ein Fastfood-Gottesbild. Ist aber nicht der Gott der Bibel. Zum anderen haben wir, glaube ich, auch eine Fastfood-Sicht über uns selbst. Unser Kultur definiert uns Menschen ja hauptsächlich als physische Wesen und oft übersehen wir die Tatsache, dass wir eine Seele haben, die Hunger und Durst und Sehnsucht hat. Und leider glauben viele Menschen heute, dass wahre Leben und das echte Glück in den 4 Gs unserer Kultur zu finden. Ich habe es mal hier in 4 Stichworten zusammengefasst. Gesundheit, Grips oder Gehirn, Geld, Geltung, Klammer auf, Kontrolle, Macht. Alles, was man unter Geltung so verstehen kann, Ansehen. Das sind die 4 Gs unserer Welt. Aber Gott sei Dank begegnen wir auch Menschen, die sind vielleicht nicht besonders gesund. Vielleicht haben sie auch nicht so viel Grips. Sie sind nicht getrieben von ihrem Geltungstrieb. Und sie sind auch nicht besonders reich, aber sie sind froh und glücklich, weil sie einen starken Hunger, einen starken Durst nach Gott und seiner Gerechtigkeit haben. Und ich hoffe sehr, dass wir alle hier zu ihnen gehören. Wir sind geistliche Wesen und wir werden nie glücklich sein, wenn wir nicht in unserem Innersten hungern und dürsten nach Gott. Dieses starke Verlangen ist von anscheinender Bedeutung. Und dann haben wir vielleicht auch oft noch ein verzerrtes Verständnis von Gerechtigkeit. Wenn wir das Wort Gerechtigkeit hören, als Gläubige, glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denken wir oder denken manche oft zuerst auch an irgendwelche Regeln. Es gibt Christen, die definieren ihr ganzes Christsein anhand von Regeln. Gott ist der große, gerechte Gott. Und wenn wir nicht so uns benehmen, wie er das will, dann gibt es eins auf die Finger. Wenn wir seinen Regeln nicht gehorchen, dann wird das immer sofort Konsequenzen haben. Damit will ich nicht sagen, dass Regeln oder Gebote aus dem Wort Gottes nicht wichtig sind. Versteht mich nicht falsch. Aber meine Beziehung zu Gott muss mehr sein als das Einhalten bestimmter Regeln. Es muss eine Liebesbeziehung sein mit dem Gott, der mich geschaffen hat und der alles gegeben hat, der mich liebt, durch den ich erlöst wurde, durch seinen Sohn. Manchmal haben wir auch ein verzerrtes Verständnis vom Leben nach dem Tod. Wir denken, ja, wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe, dann bin ich Christ und dann komme ich in den Himmel und alles wird cool. Es ist nicht so wichtig, wie ich hier lebe. Außerdem bin ich ja ein genügsamer Mensch. Eigentlich reicht es mir schon, wenn ich so in die hinterste Ecke des Himmels mein Stühlchen kriege und da dabei bin. Hauptsache drin. Ich will niemanden verunsichern. Ich glaube sehr wohl, wenn jemand wirklich durch die Gnade Gottes eine neue Geburt erlebt hat, dass er in den Himmel kommt. Aber wir lesen in der Schrift, dass wir, wenn wir in den Himmel kommen, auch belohnt werden für das, wie wir hier gelebt haben. Wie wir die Ewigkeit verbringen werden, welche Verantwortung wir dort auch haben werden, ist also davon abhängig, wie wir hier schon nach Gerechtigkeit streben und nach ihr leben. Wie das dann genau sein wird, kann ich nicht erklären, weiß ich auch nicht. Aber was ich weiß ist, dass ich einmal in der Ewigkeit vor Gott stehen werde. Und er wird mich fragen, Johann, was hast du getan, da, als du in Fullingen gelebt hast? Lass uns darüber reden. Er wird uns alle fragen und er wird uns entsprechend belohnen. Es macht also einen großen Unterschied, wie wir hier leben. Wenn wir das beherzigen können, was passiert dann mit unserem Hunger für Gerechtigkeit? Nimmt er zu oder nimmt er ab? Ich glaube sehr, er nimmt zu, weil ich einfach meinem Gott gefallen will, weil ich ihn mehr lieben will als die vielen anderen Dinge, die mich hier so oft ablenken. Und weil ich weiß, das Leben hier wird schon erfüllt sein, wenn ich mich nach Gerechtigkeit sehne, wenn ich danach lechze, gottähnlicher zu werden, wenn ich danach verlange, eine bewusste, innige Gemeinschaft mit meinem Gott zu haben. Aber wenn ich mich außerhalb von Gottes guten Ordnungen bewege, wenn sein Wille, seine Gerechtigkeit nicht an erster Stelle in meinem Leben steht, dann werde ich kein glückseliges Leben haben. Nehmen wir doch unsere Ehen als Beispiel. Wenn ich meine Frau nicht so behandle, wie Gott mir das sagt, wenn ich sie nicht liebe und ehre und respektiere, was wird dann sein? Können wir natürlich auch andersrum die Frage stellen, ja? Nun, ich denke, das wird seine Konsequenzen haben. Wenn ich meine Frau ehre und liebe, so wie Gott das sagt, dann werde ich eine glücklichere Ehefrau haben. Und wenn ich eine glücklichere, frohe Ehefrau habe, dann habe ich auch ein glückseliges Leben. Wenn ich aber meine Frau nicht ehre, wenn ich sie nicht respektiere, wenn ich das nicht tue, was ich als gläubiger Mann tun sollte, oder andersrum, wenn ich als Ehefrau meinen Mann nicht respektiere und ihn nicht achte und ihn nicht so liebe, wie Gott das sagt, und nicht einfühlsam bin und die Gefühle meines Partners oder Partnerin nicht berücksichtige, weil ich vielleicht nur meine Interessen verfolge und meine Arbeit sehe, die mich jetzt total erfüllt, dann werde ich eine unglückliche Frau haben und demzufolge auch ein unglücklicheres Leben. Was ich sagen will, ist zusammengefasst dies: Das Leben bekommt eine andere Qualität, wenn ich nach Gerechtigkeit hungere und dürste. Wir haben gesehen, woran es oft liegt, dass wir gar nicht so hungrig sind. Zum Schluss noch eine dritte Frage. Was kann ich tun? Wie kann ich hungrig werden? Wie können wir unseren geistlichen Hunger anregen? Nun, sehr wahrscheinlich müssen wir unsere Diät ändern. Ich weiß, dass viele heute schon ganz erfolgreich ihren physischen Gesundheitszustand beeinflusst haben durch das Umstellen ihrer Ernährung. Im geistlichen Sinne macht es einen großen Unterschied, was wir zu uns nehmen. Und ich möchte die Antwort auf diese dritte Frage in Form eines Spruches zusammenfassen. Faste an den Dingen, an denen du sonst festest, und feste an den Dingen, an denen du sonst fastest. Faste, wo du sonst festest, und feste, wo du sonst fastest. Klingt schon fast wie so ein kleiner Zungenbrecher. Was will ich damit sagen? Ich denke jetzt gar nicht an das geistliche Fasten, obwohl das auch seine Bedeutung hat. An was ich denke, ist Folgendes. Es gibt Bereiche in unserem Leben, in denen wir uns unheimlich wohlfühlen. Bereiche, die wir feiern, in denen wir schwelgen, die uns Spaß machen, die uns wunderbar ablenken und zerstreuen. Das kann Sport sein, das kann unser Handy sein, das kann auch unsere Arbeit sein, das kann auch Unterhaltung sein, Netflix sein oder auch ein gutes Essen oder ein wunderbarer Nachtisch. Es gibt Bereiche in unserem Leben, in denen wir festen, in dem Sinne von feiern. Und meine Lieben, es ist nicht verwerflich, Freude zu haben am Sport und an der Musik und an der Kunst oder auch an einem guten Film oder auch an einem Nachtisch, solange wir die Prioritäten nicht vertauschen. Aber wir dürfen nie vergessen, die ersten Dinge kommen zuerst. First things first. Und deshalb müssen wir uns fragen, in welchen Dingen feste ich, wo es vielleicht besser wäre, wenn ich fasten sollte. Manche von uns fasten, wenn es darum geht, das Wort Gottes mit Leidenschaft zu lesen. Andere fasten, wenn es darum geht, Gott von ganzem Herzen leidenschaftlich anzubeten. Wir fasten, wenn es darum geht, leidenschaftlich mit Gott zu reden und begnügen uns vielleicht mit einem schnellen Mahl am Sonntagmorgen. Wenn das alles ist, von was wir uns geistlich ernähren, dann ist das eine ungesunde Fastenkur. Dann wäre es an der Zeit anzufangen, dich mit dem Wort Gottes großzügig zu ernähren. Feste darin. Lass es für dich wie so ein Festmahl sein. Und vielleicht ist es notwendig, um das zu verwirklichen, eine bestimmte Sache, eine bestimmte Arbeit, eine Stunde weniger Fernsehen, einfach aufzugeben, darin zu fasten, um mehr Zeit mit Gott verbringen zu können. Wenn wir bereit sind, etwas aufzugeben, worin wir so gerne festen, schaffen wir Raum in unserer Seele, um an Gott und seinem Wort zu schwelgen. Was wir noch tun können, um unseren geistlichen Appetit anzuregen, ist unser, in Anführungsstrichen, unser geistliches Training zu steigern. Wenn wir anfangen, uns mehr zu bewegen, wenn wir zum Beispiel mehr Sport machen, dann steigert das unseren Hunger und unseren Durst. Wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir nur konsumieren, wenn wir nicht bereit sind, auch aktiv zu werden, und das kann bedeuten, eine bestimmte Aufgabe, einen Dienst in der Gemeinde zu tun, von Herzen zu dienen, dann wird auch unser Hunger nach Gott nicht besonders angeregt. Wenn wir uns aber aufs geistliche Kampffeld hinaus bewegen, wenn wir uns das zum Lebensziel machen, wirklich hier Jesus Christus zu repräsentieren, ihm zu dienen mit unseren Gaben, dann wird mein Hunger und mein Appetit für geistliche Dinge zunehmen. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt Jesus: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Jesus möchte der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Er möchte uns sättigen. Er möchte mit uns eine innige Freundschaft haben. Ich frage nochmal, in welchen Dingen fasten wir, in denen es besser wäre, wir würden fasten? Gott möchte, dass wir in aller Einfachheit zu ihm kommen und ihm sagen: Lieber Herr, ich wünsche mir, dass du mein ganzes Leben erfüllst. Ich möchte wirklich mit dir festen. Auf dich will ich hören. Dein Wort will ich mit Freuden lesen. Mit dir will ich leidenschaftlich reden. Ich möchte, dass du an jedem Tag der Woche Herr in meinem Leben bist. Und ich erkenne, dass meine Sünde, aber auch die Dinge, die mich immer wieder so schnell ablenken, mich daran hindern, nach deiner Gerechtigkeit mehr zu hungern und zu dürsten. Aber in meinem Herzen habe ich diese Sehnsucht, dich mehr zu erkennen und dir mehr zu gefallen. Ich hungere danach, noch mehr Hunger nach dir zu haben. Wenn du das unserem Herrn in deinem Herzen sagen willst, dann kannst du das tun in den nächsten Augenblicken des stillen Gebets. Lass uns in der Stille beten.